Liebe Christina, vielen Dank. Du hast wunderbar uns hineingeführt in einen Text, über den ich eigentlich schon letzten Sonntag gepredigt habe, aber ich war noch nicht fertig damit. Und ich merke, da kam noch so viel anderes und so habe ich mich tatsächlich nochmal auch hingesetzt und darüber nochmal eine Predigt jetzt gehalten. Also ein Teil von euch hat es zum Teil ein bisschen andeutungsweise letzten Sonntag schon gehört, Johannes 6. Ein Teil hört es ganz, ja, heute zum ersten Mal. Überschrift, du hast es gerade gesagt, lass es Gott machen. So könnte man das überschreiben. Oder überlass Gott das Ruder. Oder Gott der Macher. Oder Gott ist größer. So wie wir es gerade gesungen haben. Ich lese mal, ihr kennt dieses Wort. Für mich bleibt es immer noch ein geheimnisvolles Wort. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon bedacht habe. Ich merke immer eine, darf ich es mal so sagen, Wahnsinnsgeschichte. Johannes 6, 1 bis 13. Danach ging Jesus auf die andere Seite des Galiläischen Meeres, das auch als See von Tiberias bekannt ist. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder sahen, mit denen er die Kranken heilte. Das Wort Jesu hat eine unglaubliche Macht. Es passiert, was er sagt. Jesus stieg in die Berge. Mir sehr sympathisch, ich liebe sie auch. Und er lagerte dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jährlichen Passafest, das die Juden feierten. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte: Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen hier zu essen bekommen? Klammer auf, Vers 6. Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Klammer zu. Philippus antwortete: Es würde ein Vermögen kosten. So eine moderne Übersetzung. Ein Vermögen, sie mit Nahrung zu versorgen. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort: Hier ist ein kleiner Junge mit 5 Broten, Gerstenbroten und 2 Fischen. Doch was nützt denn das bei so vielen Menschen? Sag den Leuten, sie sollen sich hinsetzen, befahl Jesus. Da ließen sich alle nieder. Allein die Männer zählten schon 5000 auf den grasbewachsenen Hängen. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viele sie auch wollten. Ebenso macht das mit den Fischen. Und jetzt kommt etwas, da kommt man eben nicht mehr mit, wenn man dann liest. Und alle aßen, bis sie satt waren. Sammelt die Reste wieder ein, wies Jesus seine Jünger an, damit nichts umkommt. Am Anfang waren es nur 5 Gerstenbrote gewesen. Doch nach dem Essen wurden 12 Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Da sage noch mal einer, wenn man teilt, hat man nichts mehr. Also ich möchte mal 3 Impulse von diesem Text weitergeben. Erstens, überfordert. Zweitens, Jesus kennt deine Situation. Drittens, Jesus stillt den Hunger. Erstens, überfordert. Darf ich mal fragen? Gibt es hier irgendjemand im Saal, der noch nie in seinem Leben das Gefühl hatte, überfordert? Der hebe mal ganz still die Hand. Ich sehe tatsächlich niemanden. Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert. Danke, Christina, dass du uns einfach mal Einblick in deine Überforderung gegeben hast. Und nicht nur darin, sondern was Jesus daraus gemacht hat. Überfordert. Eva Maria zu Horst sagt in einem Buch, das heißt Liebe dich selbst und es ist ganz egal, wen du heiratest, schon mal ein interessanter Titel, hat also ganz viel mit uns selbst zu tun, wen wir heiraten, ob wir glücklich sind. Sie sagt Folgendes: Unser Leben ist eine ewige Aneinanderreihung von Wachstumschancen, die wir auch Probleme nennen. Na, das ist eine Formulierung. Habt ihr schon mal zu euren Problemen gesagt, wow, schon wieder eine Wachstumschance? Also ehrlich gesagt, ich fand das total cool, aber so, wenn dann Problem aktuell da ist, ich komme selten auf die Idee, das ist jetzt eine Wachstumschance. Das, so schreibt sie, wollen die meisten nicht wahrhaben. Aus Angst vor dem Schmerz, den Probleme nun mal verursachen, versuchen wir fast alle, Problemen auszuweichen, sie zu ignorieren oder zu verdrängen. Aber nur durch Widerstände wachsen wir. Interessant, oder? Rainer, kommst du bitte mal nach vorne? Ja, ich sollte kein Machtkampf werden. Was war das? Danke. Da kam Widerstand. Und zwar ganz schön geballte Widerstand. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich habe lernen müssen in meinem Leben, dass Widerstand eine positive Energie ist. Ihr hört richtig, etwas Positives. Meistens ist Widerstand bei uns was sehr Negatives. Eine positive Energie. Wenn wir an Problemen stecken, wo wir nicht weiterkommen, dann will Gott was Gutes draus machen. Und das finde ich sehr interessant. Wie gesagt, was für Aussagen. Probleme sind Wachstumschancen. Widerstände, etwas Positives, an dem wir wachsen können. Also ganz ehrlich, meine Sichtweise ist das noch nicht. Aber ich will ja lernen. Deswegen bin ich ein Jünger Jesu. Ich glaube, Jesu Sichtweise war das. Und so nimmt er hier einen von seinen 12 mal so beiseite und sagt, du sag mal, Philippus, hast du eine Idee? Wo können wir denn so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Und jetzt finde ich es interessant. Was sieht Philippus? Ich finde interessant, dass Philippus typisch Mensch ist. Was sieht Philippus? Money, Geld. Philippus sieht nur das Geld und sagt, unmöglich, woher denn nehmen? Das reicht doch nie. Er redet hier eigentlich von 200 Denaren. Ein Denar ist ein Tageslohn. Wir sehen aufs Geld, so auch wir in dieser Woche in der Gemeindeleitung, darüber werden wir auch morgen reden, und sagen, geht nicht. Das ist unser erster Blick. Wir sehen aufs Geld. Ich finde das so interessant, dass Philippus gar nicht den sieht, mit dem er hier redet, und zwar leibhaftig. Nein, er sieht nicht Jesus. Philippus, darf ich es mal so sagen, denkt und redet unabhängig von Jesus. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Philippus sieht nur aufs Geld. Wir müssten ja ein Vermögen ausgeben, wenn wir nur für jeden kleines Stück Brot kaufen wollen. Was macht Philippus? Er denkt, er rechnet, logisch, folgerichtig, analytisch, alles richtig, alles menschlich richtig. Aber was ich schon gesagt habe, unabhängig von Jesus, er ist noch nicht wirklich abhängig von Jesus. Das macht er alles alleine. Und das Verrückte ist, eigentlich hat der Philippus schon einige Wunder Jesu erlebt. Da war jemand, der war 38 Jahre krank. Und Philippus hat es miterlebt, wie dieser Mann plötzlich gehen konnte. Oder das andere Wunder, das allererste, das wurde vorher berichtet in Johannesbrief. Da gab es keinen Wein mehr. Ihr kennt alle diese Geschichte. Da gab es nur noch Wasser. Und plötzlich gab es doch wieder Wein. Und er war besser als der Wein zuvor. Er hat das alles miterlebt. Und wisst ihr, das ist für mich so sympathisch. Weil ich bin ja auch ein Jünger Jesu. Mir geht es ja ähnlich wie Christina. Was habe ich nicht schon alles erlebt? Und dann vergesse ich es wieder. Dann denke ich nur wieder, wie so ein Mensch denkt. Dann rechne ich nur wieder mit den paar Kröten, die wahrscheinlich nicht lang werden. Also, das ist meine erste Herausforderung hier. Philippus bezieht Jesus in sein Denken gar nicht mit ein und in sein Rechnen. Dann gab es da noch einen, Andreas. Von dem wird uns auch gleich hier erzählt. Der hat der hat vielleicht auch die vielen Leute gesehen, aber er hat nicht so viel gedacht. Er hat schon mal gehandelt. Und ehrlich gesagt, der Andreas ist mir sympathisch. Wisst ihr warum? Ich bin auch so ein Andreas-Typ. Auch ich handle manchmal schneller, als ich denke. Und ihr wisst, was dabei herauskommt. Man nennt das Komplikationen. Das war schon in Tabor so. Unser Betriebsleiter, der Max Seidel, hat mal gesagt, wir haben ja in unserer theologischen Ausbildung auch noch praktisch im Garten gearbeitet. Der hat gesagt, der Willi, der arbeitet echt schnell. In der Zeit, in der die anderen ein Loch gegraben haben, wo man so einen Baum reinpflanzt, hat der Willi drei Löcher gegraben. Das Problem ist nur, alle drei an der falschen Stelle. Ja, ich kenne mich mit dem Handeln aus. Ihr glaubt ja gar nicht, wie dankbar ich für Menschen wie Sonja bin oder andere hier in der Gemeinde, die erst mal denken und dann handeln. Also der Andreas hat schon mal gehandelt. Und tatsächlich, er hat wirklich einen Jungen gefunden. Der hatte 5 Brote und 2 Fische. Aber dann kommt genau das gleiche Denken wie beim Philippus. Was ist das denn schon, wenn man 5.000 sieht? Also weder Philippus noch Andreas haben eine Lösung. Ihr Denken und ihr Handeln ist beschränkt, typisch menschlich. Jesus, komisch, obwohl er anwesend ist, bleibt außen vor. Und wisst ihr was? Das ist Sünde. Das ist Sünde, nichts Moralisches jetzt. Das ist Sünde. Hermann Betzel hat es mal so gesagt, Sünde ist die Reduzierung auf mich selbst. Wenn ich mich nur noch selber sehe, meine Möglichkeiten bedenke, das ist Trennung. Da bin ich gar nicht mit Gott verbunden. Da gucke ich eben nur auf mich. Und da finde ich, ist eine sehr große Herausforderung oder sagen wir mal ein Wachstumspotenzial, gerade in den Widerständen. Und deswegen finde ich das so interessant, dass Johannes hier schreibt, Jesus wusste natürlich, wie er die Menschen versorgen würde. Er wusste schon, was er machen würde. Er hatte schon einen Plan. Und ihr wisst, wenn man weiß, jemand hat einen Plan, klingt schon mal gut. Zweitens, Jesus kennt unsere Lage und Situation. Zum Geburtstag hat mir jemand eine Karte geschenkt, die begleitet mich. Ich habe viele Karten bekommen, auch viele wunderbare Karten, aber ich weiß nicht, irgendwie dieses Wort von Lothar Zinetti, das begleitet mich. Da steht hinten drauf, Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Also weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Das kennt ihr auch. Heute Morgen saß ich am Frühstückstisch und habe gedacht, Sonja, guck mal raus. Hier, der Balkon da bei unserem Nachbarnhaus. Ja, was war da? Die Sonne hat halt nur hingeschienen, aufs Holz. Komisch, ich sehe das jeden Tag seit 5,5 Jahren, aber so habe ich es noch nie gesehen. Warum? Weil die Sonne da drauf geschienen hat. Wenn das Licht Dinge beleuchtet, dann sieht es nochmal ganz anders aus. Das ist ja nur ein schwaches Bild. Aber Leute, ist das nicht unser Problem? Wir sehen meistens nicht tiefer, nicht weiter, alles im gleichen Licht. Und deswegen berührt mich das, was Lothar Zinetti hier sagt. Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe sehen, sehen tiefer. Und Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Und das möchte ich lernen. Da hat Jesus seine Jünger in die Schule genommen, damals und heute. Ich möchte es lernen, wie es Paul Gerhardt gelernt hat. Der hat ja auch einen Lebensweg hinter sich gehabt. Der sah manchmal nicht, wie soll es denn weitergehen. 2 Frauen sind ihm gestorben. Wie viele Kinder, weiß ich gar nicht. Und da sollte er versetzt werden, dann wurde es nichts. Und weiß ich was alles. Und dann schreibt der Lieder, die wir heute noch gern singen. Weg hast du aller Wegen. An Mitteln fehlt dir es nicht. Das finde ich so berührend, weil er hat auch nicht immer gerade gesehen, aber er hat es erlebt. Und genau dieses Vertrauen wünsche ich uns. Probleme möchte ich lernen. Erinnert mich. Ja, ihr habt mein Wort. Erinnert mich zu sagen, Willi, das ist doch eine Wachstumschance, oder? Ich hoffe, ihr trefft den richtigen Zeitpunkt. Also, was ich sagen will, unsere Schwachpunkte sind letztlich Gottes Anknüpfungspunkte. Und genau da möchte er hinein. Er wusste schon, was er tun würde. Wie passiert eigentlich dieses Wunder? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist einfach genau das, was Christina gesagt hat. Lass es Gott machen. Hör doch mal auf, es selber zu machen. Tu einfach nur das, was Gott dir sagt. Was sagt Jesus hier? Sag doch mal den Leuten, sie sollen sich hinsetzen. Also erstmal Ruhe bewahren. Und genau das sagen sie den Leuten und siehe da, die Leute nehmen Platz. Und dann nimmt Jesus das Wenige und die anderen müssen es erstmal loslassen. Das ist ja schon mal der nächste Schritt, der uns dann schwerfällt. Das loslassen, was wir haben, da haben wir vielleicht wenig und das auch noch loslassen. Das ihm überlassen, dann nimmt Jesus das Wenige. Er nimmt das Ungenügende, 5 Brote, 2 Fische. Er nimmt das, wozu der Andreas gerade gesagt hat, was nützt denn uns das? Das, genau das nimmt Jesus. Warum? Weil es genügend ist, genug ist, weil es gut genug ist. Es genügt, was Gott uns gibt. Das ist ein Geheimnis. Jesus nimmt das und dann dankt er dafür. Und das Unfassbare, er teilt es auch noch und er gibt es weiter. Und dann kommt das, was ich nicht mehr begreife. Jeder wird satt. Und es bleibt eine Menge übrig, da verstehe ich überhaupt nicht mehr, wie das ging. Viel mehr als vorher da war. Ich wünsche uns das, dass wir das glauben können. Ja, wir sind oft überfordert. Wir fühlen oft den Widerstand. Aber ich wünsche uns, dass wir glauben können, Jesus kennt deine Situation. Er weiß, was dich überfordert. Er weiß, wo du stehst. Und das Dritte, ich wünsche dir und mir, dass wir das immer wieder neu erleben. Er macht satt. Jesus stillt den Hunger nach mehr. Also ich kann es nicht erklären, natürlich nicht. Wer bin ich? Ich kriege es nur mit. Filippo stöhnt, Andreas jammert. Und Jesus nimmt das bisschen und dankt. Er ehrt Gott und es reicht. Für mich ist das ein Dankwunder. Wir sind im Jahr der Dankbarkeit. Und ich mache tatsächlich diese Übung jetzt seit 17 Tagen oder 18. Jeden Morgen einfach mal zu danken, was war denn gestern. Und ich merke tatsächlich, ich bin dankbar. Und ich bin dankbar in den Tag. Mir fallen Dinge auf, wo ich denke, Mensch, ist das schön, dass du das erlebst. Im griechischen Text steht hier für Danken ein Wort, das wir alle kennen. Eucharistein. Habt ihr, gell? Eucharistie. Eucharistie heißt eigentlich Dank. Und jedes Mal, wenn du und ich zum Abendmahl gehen, dann erleben wir das eigentlich auch. Wenn wir mit ehrlichem Herzen gehen, da wird was verwandelt. Vielleicht komme ich gerade betröppelt, weil ich an eine gewisse Schuld denke und ich gehe befreit mit einem Frieden. Es wird was verwandelt. Darum geht's. Dank verwandelt unsere Situation. Und das ist das, was ich sage, das erlebe ich auch. Nicht immer euphorisch, nein, aber ganz tief irgendwie. Und das möchte ich lernen. Also, Jesus liebt uns gerade dann, wenn wir zu unserem Mangel stehen, das sehen wir im Abendmahl, und ihm das hinhalten, was wir halt mitbringen, was vorne und hinten nicht reicht. Und dann dürfen wir das Gefühl machen, wir dürfen satt wieder gehen. Niemand, der zu Jesus an diesem Tag gekommen ist, geht wieder mit Hunger. Nein, sie werden alle satt. Und selbst Philippus und Andreas, die die Prüfung nicht bestanden haben, auch sie macht Jesus mit seiner Liebe satt. Wie gesagt, das ist für mich ein Dankwunder und auch eine Herausforderung. Einer meiner Freunde hat mir das oft erzählt. Ich habe es bestimmt hier auch schon mal gesagt, aber ich muss es nochmal sagen, weil er mir da auch ein Vorbild ist. Wenn er depressiv wird, dann lässt er alle stehen und liegen, der ist auch Prediger, und macht einen kleinen Dankspaziergang. Und hat mir schon oft gesagt, Mensch Willi, ich war schon wieder unterwegs. Und er ist noch nie depressiv wiedergekommen. Jörg Müller, katholischer Priester und Psychotherapeut, sagt, Dankbarkeit ist das beste Mittel gegen Depressionen. Also nichts einnehmen, sondern danken. Dankbarkeit ist das beste Mittel gegen Depressionen. Ich weiß, das ist eine Herausforderung. Für mich genauso. Der württembergische Liederdichter Philipp Friedrich Hiller hat mal gedichtet, wenn wir von Tag zu Tag, was da ist, überschlagen und rechnen dann die Menge, so sind wir im Gedränge. das kennen wir alle. Rechnen, überschlagen, Gedränge. Doch wenn wir ihm mit Vertrauen ihm auf die Hände schauen, so nähret aller Wegen uns ein geheimer Segen. Wie dies mag geschehen, das kann man nicht verstehen. Allein man sieht am Ende, es ging durch Gottes Hände. Schaut, das ist der Schlüssel. Und das wünsche ich uns, dass wir das immer wieder sehen. Es ging durch Gottes Hände, dass wir einen Arbeitsplatz haben, dass jeden Monat unser Gehalt, unsere Rente auf dem Konto gut geschrieben wird, dass wir jetzt gerade ein Dach über dem Kopf haben. Mann, oh Mann, wir waren heute eine Stunde da auf der Kundgebung für verfolgte Christen. Was war ich verfroren? Meine Füße habe ich kaum mehr gespürt. Und dann in die warme Wohnung, war das herrlich. Was für ein Geschenk. Dass wir Freunde haben und alles mehr, das alles ging durch Gottes Hände. Nein, natürlich will ich eure Tüchtigkeit nicht schmälern, aber ich glaube das wirklich. Es geht durch Gottes Hände. Mit den Worten Jesu, er nahm die Brote und dankte dafür. Und ich möchte mir das immer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn ich am Tisch sitze, an einem gedeckten. Oder vielleicht mir ein neues oder gebrauchtes Auto mal kaufen kann. Oder den nächsten Urlaub plane oder buche. Es geht durch Gottes Hände. Das ist das Positive. Und was ist mit dem anderen? Mit dem, was uns Sorgen bereitet? Wo wir manchmal vielleicht nicht schlafen können? Was ist mit dem, wo wir mit unserem Latein am Ende sind, wie in dieser Geschichte? Ich wünsche uns, dass wir es wirklich praktizieren. Wir dürfen es in die Hände Jesu legen. Ich habe vor 40 Jahren ein Beispiel einer Missionarin gehört, Frau Scheunemann, das habe ich nie wieder vergessen. Und zwar, weil es so krass war, so unlogisch. Da kommt eine Frau zu ihr in die Seelsorge und muss sich einfach mal den Kummer von der Seele reden. Mein Mann. Und dann ging es los. Und sie hörte und hörte und hörte, was für einen unmöglichen Mann diese Frau geheiratet hat. Und innerlich betete Frau Scheunemann und sagte, Herr, gib mir ein Wort für diese Frau. Was soll ich ihr sagen? Sie hörte zu und sie betete. Und zum Schluss des Gespräches, bevor sie mit der Frau betete, sagte sie ihr, wissen Sie was, ich muss Ihnen jetzt mal ein Wort sagen, aber eigentlich scheue ich mich, Ihnen das jetzt zu sagen. Aber ich habe den Eindruck, ich muss Ihnen das jetzt sagen. Epheser 5, Vers 20, sagt Gott allezeit Dank für alles. Das Wunder bestand darin, dass diese Frau dieses Wort angenommen hat. Sie hätte ja auch ärgerlich weggehen können und sagen, hier, die hat ja überhaupt nichts kapiert. Diese Frau hat angefangen, für ihren Mann zu danken. Einfach so. Sie hat das getan, was Jesus quasi durch diese Frau zu ihr gesagt hat. Und es hat einige Zeit gebraucht. Aber später, sagte Frau Scheunemann, hat diese Frau ihr erzählt, dass dieser Mann sich verändert hat. Dass dieser Mann plötzlich mit zur Gemeinde kam. Dass dieser Mann Christ wurde. Dank Wunder. Könnte es sein, dass eine Situation, die sich nicht ändert, vielleicht doch sich ändert, wenn ich lerne, wie Jesus etwas aus der Hand zu geben, in die Hand Jesu zu legen und anfange, lerne zu danken? Ich schließe mit einer Aussage von Frank Bachmann, der gesagt hat, wenn der Mensch horcht, redet Gott. Wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott. Es geht nicht darum, dass wir Gott Ideen geben. Es geht darum, dass Gott uns Weisung gibt. Das wünsche ich uns, dass wir uns Weisung geben lassen von dem, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nicht Durst haben. Amen.